Anstoß, der Fußball-Podcast.
Stichwort Sommerpause. Wir haben schlechte Nachrichten. Wir haben ganz schlechte Nachrichten für unsere Zuhörer, die seit vielen Wochen, mittlerweile auch Jahren dabei sind. Wir machen keine Sommerpause. Wir machen weiter.
Das stimmt. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Wir haben unseren Rhythmus so allmählich gefunden, ne? Der Fußball geht in die Sommerpause und wir sind jetzt endlich im Rhythmus. Ich könnte jeden Tag,
ja, ich
darf
auch.
Aber nur einmal die Woche.
Du und Michael, weißt du, was das Ding ist? Wir müssen jetzt ja dazu sagen, es ist 19.55 Uhr.
Ist das schon wieder so spät?
Mitteleuropäischer Zeit. Du bist gerade von NDR Info gekommen, das kann man auch mal erzählen. Mit einem hochroten Kopf ist er hier von seinem Bock abgestiegen.
Mit dem Fahrrad.
Mit dem Fahrrad, hat hier erstmal
durchs
gleich...
Durchs Promi-Viertel, den ich alles gesehen habe.
Mike Broders.
Das ist doch der Bild-Promi-Reporter, ja. Ne? Der saß in einem Café und hat keinen Kaffee getrunken. Ich weiß nicht, was er getrunken hat.
Weißweinschorle.
Aber er hat so gesessen, dass ihn jeder sehen konnte.
Hatte der auch so einen kleinen Notizblock und einen Kugelschreiber dabei?
Nee, aber ein Fernglas.
Ja, genau. Da hatte so eine,
Feldstecher.
Da hatte so eine Zeitung, wo so ein bisschen
so was Loch fehlt.
Genau, und hat immer durchgeluschert. Und dann hat er, und morgen steht in der Zeitung, hier fährt Anstoß-Star Michael Augustin mit dem Fahrrad zur nächsten Folge.
Und ich meine auch Marc Hornschuh gesehen zu haben.
Wirklich?
Ja, der St. Pauli-Spieler, der keinen neuen Vertrag mehr bekommen hat, weil Jos Luhukay ihn nicht mochte. Aber Luhukay ist ja Geschichte.
Und wir können euch sagen, die Vorgesetzten dieses Podcasts haben gesagt, Mensch, ihr habt jetzt so tolle Folgen gemacht während der Corona-Zeit, als die Fußball-Bundesliga wieder losging, während der Geisterspielzeit. Wisst ihr was? Komm, ich stelle euch hier mal, komm her, ich stelle euch hier mal so einen blauen Sack hin. Und jetzt könnt ihr auch mal, es ist 19.55 Uhr.
Ui.
Und jetzt könnt ihr auch mal, wenn ihr wollt, entweder so ein Bier trinken.
Ein Feierabendbier.
Oder so ein Bier trinken.
Wir suchen ja noch Sponsoren.
Oder so
also,
ein Bier trinken.
Also, Flensburger, Becks, Krombacher, Bayreuther. Ey, da gehe ich mit.
Oder Krombacher aus der Flasche.
Krombacher.
Becks aus der Dose.
Was wird denn das für eine Folge, wenn du uns jetzt hier 5 Bier einflößen willst? Du warst gerade laufen, du bist doch komplett...
Dehydriert. Nee, dafür haben wir ja hier schon mal vorweg ein Glas Wasser getrunken.
Ja, okay. Ein Flaschenöffner wäre auch noch gut. Ich würde das Bayreuther nehmen. Ich würde aber auch mal eine kurze Vorschau auf die heutige Folge
geben. Ich bin doch hier eigentlich für dich immer der Flaschenöffner.
Ich möchte dir sagen und den Hörern da draußen auch, wir sind ja Medienprofis, ne? Wir müssen ja so ein paar Teaser bringen,
damit ihr auch dranbleibt.
Bis zum Schluss dranbleiben. Ja. Ich werde heute privat wie nie. Du wirst Dinge über mich erfahren, die du bisher noch nicht gewusst hast.
Die nicht mal Mike Brodersen weiß.
Und ich glaube... dass du vielleicht sogar weinen wirst.
Oh, Scheiße. Jetzt
ich glaube, du wärst sentimental. Ich kenne dich ja nun auch schon so ein bisschen. Ich glaube, du wärst feuchte Augen bekommen.
Jetzt hängst du die Latte natürlich so hoch, dass selbst Ulrike Meifert 72 sagt, na, das weiß ich nicht, ob ich mir das zutraue. Aber okay, ja, ich bin neugierig.
Du lernst mich heute kennen, wie du mich noch nicht kennengelernt hast. So, mach erstmal ein Bier auf.
Ja, was möchtest du? Möchtest du so ein Bayreuther?
Bayreuther. Ja, Bayreuther, genau. Thematisch, ja. Der FC St. Pauli hat einen neuen Trainer, der so neu gar nicht ist, Timo Schulz.
Jetzt ist Schulz.
Das ist ein Thema. Dann reden wir über den frechen Vorstoß von Union Berlin. Zuschauer im Stadion mit Beginn der neuen Saison. Am 18. September soll es ja losgehen. Das ist ganz niedlich. Er versucht jetzt mit einer Flasche Bier eine Flasche Bier aufzumachen.
Das ist ganz
niedlich. Du hast nie auf dem Bau gearbeitet, ne? Dein Vater war wohl kein Maurer.
Weißt du, was, aber das, jetzt teuerste, hat er's geschafft. Weißt du, was das teuerste am Bau ist?
Das Bier.
Die Pausen.
Ah, stimmt.
Bitte.
Und wir kümmern uns natürlich auch noch, was heißt kümmern, wir müssen natürlich das Kass-Urteil nochmal besprechen. Manchester City darf jetzt doch an den kommenden beiden Saisons teilnehmen am Europacup, darf in der Champions League spielen. Ja, du hast ja vorhin im Vorgespräch schon mal so ein bisschen gesagt, du würdest gerne mit dem FC St. Pauli anfangen, ne?
Ich muss dazu sagen, vor allen Dingen erstmal, also die große Enttäuschung für mich ist ja, dass ich jetzt gelernt habe, dass... Hertha BSC gar nicht der Big City Club ist. Weil ich meine, wenn einer der Big City Club ist, da haben wir doch jetzt gelernt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte immer, hallo, der Big City Club, das ist Hertha BSC.
Ja, ist ja auch so.
Aber der Big City Club ist der Man City Club. Ich meine, wenn man die fußballerischen Gesetze einfach so aus der Kraft heben kann, dann muss man doch einfach mal sagen, das ist doch eigentlich der wahre, das ist der Verein mit Pfiff und Pep.
Ja, was für ein Scheich-Urteil, ne?
Ja, absolut,
also
ja.
Ein völliger Scheich, finde ich, was da passiert ist. Also, Football Leagues kennt, glaube ich, jeder. Komm, wir stoßen erstmal an.
Prost. Und wir wollten eigentlich über St. Pauli reden, oder?
Nee, jetzt reden wir erstmal über Manchester City.
Manchester City?
So, wir arbeiten uns von oben nach unten.
Okay, wir schwenken um. Manchester City, Achtung, Spitzengag, Manchester City. Und was ist der Unterschied zwischen Manchester City und Schalke 04.
Da gibt es viele Unterschiede.
Beide haben jetzt 30 Millionen Verbindlichkeiten. Die einen lachen vor Freude, die anderen weinen Tränen.
Und Schalke hat 197 Millionen Euro Verbindlichkeiten in Wirklichkeit. Ne?
Aber ich meine jetzt durch das Jahresgeschäft. Die haben ja Verlust gemacht.
Ja, okay. Ja, verstehe ich. Also Manchester City.
Übrigens gut, wenn man Gags erklärt.
Gehört ja einer Investmentgruppe mit Sitz in Abu Dhabi. Scheich Mansour ist ja der Boss und der Besitzer von Manchester City. Und der soll ja, das ist ja durch die Football Leagues Enthüllung ans Tageslicht gekommen, zwischen 2012 und 2016 Zahlungen so ein bisschen getarnt haben, als Sponsoreneinnahmen getarnt haben. Und deswegen hat Manchester City gegen das Financial Fair Play der UEFA verstoßen. Alle haben die Arme hochgerissen, dass die UEFA endlich mal nicht nur die Kleinen dran nimmt, sondern auch die Großen sperrt. Manchester City ursprünglich für die kommenden beiden Saisons in der Champions League nicht spielberechtigt, also wurde gesperrt. Ne?
Vor allen Dingen gestern Abend, also am Sonntagabend, war ich der Vorbereiter, ihr müsst euch das so vorstellen, ich arbeite ja auch beim NDR wie der Kollege Michael Augustin und dann gibt es einen Spätdienst und darin bereitet man redaktionell den nächsten Morgen und den nächsten Tag vor. Und dann kann man auch schon so sehen, dann gibt es häufig auch schon Berichte, die für den nächsten Tag kommen, zum Beispiel auch vorausschauen auf das, was möglicherweise kommen würde. Und alle Berichte waren in die Richtung, dass es natürlich selbstverständlich so sein wird, dass Manchester City gesperrt wird. Da hat keiner gesagt, so, davon gehen wir jetzt nicht aus und wahrscheinlich werden sie sich wieder drumherum lavieren. Das heißt, das ist wirklich ein riesengroßer Knaller und ein riesengroßer Hammer gewesen.
Das ist krass.
Oder eine absolute Fehleinschätzung. Nein, aber wie du schon sagst.
Das ist richtig krass.
Das ist richtig krass, ja.
Das ist das Kass-Urteil, ne? Ja. Das ist ja die letzte Instanz im Sport. Die
Truman Show.
Aber absolut. Also die Kass-Richter, drei haben da, glaube ich, entschieden, haben gesagt, nee, war alles gar nicht so schlimm. Wir können da keinen Verstoß erkennen. Statt der ursprünglich mal angesetzten 30 Millionen Euro Strafe, die UEFA verhängt hat, sind es jetzt nur 10 Millionen Euro. Die zahlt natürlich der Scheich aus der Porto-Kasse. Das ist ein Kleckerbetrag für Manchester City. Und,
das ist, müsst ihr euch so vorstellen, das ist ungefähr, wenn die so zum Kiosk gehen und sagen, mach mir mal eine Naschtüte für 10 Millionen Euro. Dann machst du hier einen Klimper, so da ein bisschen rein und dann sagst du, alles klar. Oder sind 11 drin, aber einen kriegst du umsonst.
Stimmt so. Genau. Also Financial Fair Play ist außer Kraft gesetzt. Investoren können im Prinzip machen, was sie wollen.
Ja.
Das war eine bittere Niederlage für die UEFA. Und Manchester City oder der Scheich Mansour, der Besitzer dieses sympathischen Vereins aus England, der soll ja die besten Wirtschaftsprüfer und die Top-Anwälte in die Spur geschickt haben, die möglicherweise auch die Kassrichter so ein klein bisschen unter Druck gesetzt haben. Ich war auch kassbass erstaunt von dem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs.
Kass, wir brauchen Kass. Sicher, Digga, haben sie damals gesungen dann in Abu Dhabi. Und genauso war das. Und deswegen.
Das Bier wird schon bei dir, ich merke das.
Ja, Kass, wir brauchen Kass. Und das Kass sollte kommen. Und du hast gerade eben gesagt, okay, die hatten die besten Wirtschaftsprüfer. Liebe Grüße an Wirecard. Also hatten sie nicht Ernst & Young.
Es ist ein Skandal. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben, glaube ich, letzte Woche ja auch über Armin Fee geredet. Das ist ja Wahnsinn. Armin Fee müsste jetzt eigentlich in Dauerschleife, das ist der Wahnsinn, sagen, bis er nicht mehr kann.
Das ist der und ihr merkt auch, wir haben jetzt gleich die 9-Minuten-Schallmauer durchbrochen und wir sind schon im kompletten Wahnsinn. Es ist wirklich unfassbar. Ich habe auch natürlich mal wieder dann so Twitter gewälzt und die Quintessenz ist doch eigentlich die, man möchte eigentlich einen schlechten Gag machen und eigentlich kommt man nur zu dieser Quintessenz, dass man sagen möchte, komm, lass uns den ganzen Scheiß doch dann einfach lassen, dann brauchen wir auch gar keine Regeln. Lass den Scheich doch einfach sein. Und das Skurrile ist ja auch immer, dass man genauso wie bei der 50+1 Geschichte damals mit Martin Kind und Hannover 96 dann immer am Ende sagt, okay, da müssen wir jetzt vor ein ordentliches Gericht ziehen. Das heißt doch genauso wie, wie wenn man früher Ticker gespielt hat und jemand hat sich dann aus Versehen wehgetan und einer fängt an zu heulen und dann hat man gesagt, ja, das war ja alles nur im Spiel. Und genauso ist das eben auch. Du kannst doch diese Rechtskraft des Kass und dieser Truman Show, in dem sich das Ganze bewegt, gar nicht ernst nehmen.
Nee, und im Prinzip können jetzt ja alle Investoren Geld kreativ weiterverteilen, Zahlungen tarnen, rumschachern, rumtricksen, bringt ja eh nichts.
Ja.
Financial Fair Play ist eine. Was ist das denn? Das ist Papier. nicht wert, auf dem es steht. Das ist nix, ist das.
Das
nix.
Ist genauso wie damals, war das nicht die, jetzt steuere ich ein bisschen im Nebel, aber genauso wie damals mit der deutschen Handballnationalmannschaft, die sich nicht für eine WM oder für Olympia oder so qualifiziert hat und dann haben sie doch irgendwie am Ende gesagt so, oh nee, das geht aber eigentlich auch nicht, das ist ja eine der zahlungskräftigsten Ligen. Weißt du noch, was ich meine?
Da gab es eine Wildcard.
Und da gab es eine Wildcard.
Ja, 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 stimmt.
Da müssen wir doch irgendwie noch, das kriegen wir doch noch irgendwie hin. Wie, habt ihr euch sportlich nicht qualifiziert? Nee, das kann ja gar nicht sein.
Ach, der große Fußball. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass jetzt die Leute, also die Fußballfans sagen, das ist nicht mal mein Sport, da wende ich mich jetzt ab. Wenn Manchester City, lass mal jetzt dieses Champions League Turnier losgehen. Es kann ja sein, dass Manchester City sich auch qualifiziert. Manchester musste gegen Real noch das Viertelfinal-Rückspiel bestreiten, meine ich. Das sind natürlich Einschaltimpulse, wenn so ein Verein spielt und auch in der kommenden Saison, die ja möglicherweise dann wieder so normal wie möglich stattfinden kann, wobei ich da sehr skeptisch bin. Ich glaube nicht, dass die Leute sich jetzt von der Champions League abwenden, weil da Manchester City mitspielt. Ich meine, Paris Saint-Germain ist ja ein ähnlich geführter Verein, ja. Und da sind wir auch neugierig. Was macht Neymar? Was macht Mbappé? Darf Julian Draxler in der 89. Minute nochmal mitspielen? Verstehen die Spieler Thomas Tuchel und Schupo, Erik-Maxim Choupo-Moting, der sich ja hier am Elbstrand fit gehalten hat, ja. Fit gemacht hat, der aber auch im Podcast hier nicht mitmachen wollte. Zumindest hat er unsere Anfrage nicht beantwortet. Böser, böser Junge.
Ja, ich glaube, da treten wir auch gerne nochmal nach. Ne?
Da treten wir nach und völlig zu Recht. Lass uns doch über den sauberen Fußball reden.
Lass uns doch über den Verein sprechen, über den kleinen Verein aus Hamburg, der nun wirklich alles andere ist als ein Verein, der durch Kommerz getrieben ist, der auch marketingtechnisch nun wirklich nicht alles ausschlachtet, sondern ein Verein, der einfach nur so ist, wie er ist. Der kleine, bescheidene Verein, der sich einfach nur seiner bedient, seiner intrinsischen Ausstrahlungskraft. Lass uns doch über den FC St. Pauli sprechen.
Das tun wir. Und der FC St. Pauli ist deswegen ein Thema.
Obwohl, eine Sache möchte ich noch vorher sagen. Eine Sache, die mir noch in den Sinn gekommen ist. Und übrigens, ich weiß sogar auch gar nicht, ob das langfristig dann so gut gewesen wäre. Ich will es anders formulieren. Eigentlich wäre es wahrscheinlich auch egal gewesen, ob wir jetzt Manchester City gesperrt hätten oder dass sie, es gab ja auch schon diese Transfersperren, wie zum Beispiel gegen den FC Chelsea, dass sie eben ein paar Jahre nicht am Wettbewerb teilnehmen dürfen, weil das ist ja am Ende wie ein Stausee, das siehst du ja auch bei Abramovic und sobald du wieder loslegen darfst, kannst du dann doch wieder die Kai Havertz für 100 Millionen kaufen, die Timo Werners für über 50 Millionen kaufen und damit fängst du erstmal an und das ist ein Stausee, der staut sich auf. Geld im Speicher muss irgendwann raus und wenn du wieder darfst, dann fängt alles wieder von vorne an. Es ist doch egal. Ich glaube, wir können den Fußball nicht verändern. Lass uns über St. Pauli sprechen.
Ja, das tun wir. Der FC St. Pauli hat seit offiziell gestern Nachmittag einen neuen Trainer, der so neu gar nicht ist. Timo Schulz, seit 15 Jahren im Verein, war früher Spieler, gehört zu der Spielergeneration mit Lechner, mit Eger, mit Bruns, die dabei waren, als St. Pauli in der Regionalliga spielte. Dann gelang der Aufstieg in die zweite Liga, dann ein Jahr erste Liga, da reden wir über die Saison 2010, 2011. Und dann ist er Trainer geworden, Co-Trainer geworden, war Trainer im Nachwuchsbereich, hat 2018 seine Lizenz gemacht.
Der guckt nicht aufs Papier.
Mit einer 1 bestanden, also ein wirklich cleverer Trainer. Einer, der da wirklich rausgeguckt hat aus seinem Kurs, der ist jetzt 2 Wochen nach Saisonende Trainer der Profimannschaft des FC St. Pauli geworden, weil Andreas Bornemann, der Manager, gesagt hat, die Spielweise, die wir favorisieren, das ist seine Spielweise, attraktiver, aktiver, offensiv ausgerichteter Fußball. Und das hat jetzt 2 Wochen gedauert, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen.
Man könnte jetzt wiederum,
stutzig so ein bisschen.
Ja, das stimmt.
Die kennen den doch, der ist doch schon lange da. Was sagt uns das?
Bei Bremen würde man sagen, bei Werder Bremen würde man sagen, das wäre ein Trainer mit Stallgeruch. Beim FC St. Pauli würde man, glaube ich, sagen, das ist einer mit Holzbein und Augenklappe. Also das ist einer, der ein Urpirat ist. Und das ist jetzt genau meine Frage. Das, was du gesagt hast, spricht ja letztendlich erstmal alles für einen akribischen und talentierten Trainer. Glaubst du, das ist tatsächlich eine gute Lösung für den FC St. Pauli?
Den zweiten Teil der Frage, nee, das war ja eigentlich nur eine Frage, beantworte ich gleich. Ich will erstmal sagen.
Ich stelle die Fragen und ich gebe auch die Antworten.
Schöne Grüße an Klaus Augenthaler, ja. Der übrigens aktuell Trainer der Traditionsmannschaft des FC Bayern ist.
Und verdient wahrscheinlich damit mehr als wir.
Mit diesem Podcast, das könnte sein. Ja, aber wir haben ja auch noch ein paar Sponsorenplätze frei hier auf unserer Werbebande auf deinem Wohnzimmertisch. Nein, jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Timo Schulz ist der Trainer des FC St. Pauli. Er ist eine gute Wahl. Warum, das werde ich gleich erläutern. Er ist auf jeden Fall nicht die erste Wahl gewesen. St. Pauli war ja auch an Daniel Thun interessiert und vielleicht auch an noch einem weiteren und noch einem weiteren Trainer. Ansonsten hätte es, glaube ich, nicht 2 Wochen gedauert, dass der Verein auf die Idee kommt, Timo Schulz zu verpflichten, der schon seit Jahren einen guten Job macht im Nachwuchsbereich des FC St. Pauli. Du meldest dich, ja, ich Fabian, du möchtest was sagen. Unterbrich mich gerne.
Wir haben jetzt ja so ein bisschen Platz in dieser Sommerpause, können wir ja auch mal ein bisschen philosophieren. Du hast Daniel Thun genannt. Was glaubst du denn, an wem war der FC St. Pauli auch noch dran? André Breitenreiter? Gramotzes? Nee, ne? Die haben doch irgendwie zu viel HSV. Melange eigentlich, oder?
Dimitrios Gramotzes vielleicht. André Breitenreiter kann ich mir nicht vorstellen.
Kann ich mir auch nicht
vielleicht
vorstellen.
Vielleicht war Daniel Stendel tatsächlich ein Thema.
Felix Magath.
Die üblichen Verdächtigen, Giovanni Trapattoni. Nee, ganz im Ernst, Daniel Thun ist ja inzwischen, glaube ich, bekannt, dass der auch mit St. Pauli zumindest mal gesprochen hat. Ich kann es dir nicht sagen. Ich finde, und jetzt will ich deine Frage auch wirklich beantworten, Timo Schulz ist eine gute Wahl, weil er eben zum Verein passt und die letzten Trainer haben überhaupt nicht gepasst zum FC St. Pauli. Jetzt kann man natürlich vorwegschicken die Frage, muss ein Trainer immer zum Verein passen? Nein, muss er eigentlich nicht. Er muss erfolgreich sein. Aber der FC St. Pauli hat mit seinen letzten beiden Trainern, finde ich, kräftig daneben gelangt. Markus Kauzinski, der Fußballverweigerungstaktiker, der hat ja das 10-0-0-Spielsystem erfunden, ne? 10 Verteidiger, keiner im Mittelfeld, keiner im Sturm. Der hat einen destruktiven Verweigerungsfußball gespielt, finde ich. Und Jos Luhukay, der Gargamel, der inzwischen oder am Ende der Saison 37 Spieler eingesetzt hatte. Wir haben das ja hier in den vergangenen Wochen auch thematisiert und auch in der vergangenen Folge mit Jan-Philipp Kaller thematisiert, der nicht den besten Stand unter Luhukay hatte. Also der hat definitiv nicht zu St. Pauli gepasst. Der hat die gesamte Statik der Mannschaft ins Wanken gebracht und hat, glaube ich, zu einer großen Verunsicherung beigetragen beim FC St. Pauli. Also selbst die beiden Derby-Siege gegen den HSV haben nicht auf sein Positivkonto eingezahlt. Und da stand der, ich möchte mal sagen, Vorstand um Oke Göttlich, aber auch Manager Andreas Bornemann schon unter Druck. Bornemann hat damals nicht Kauzinski geholt, aber Luhukay war gemeinsam mit dem ehemaligen Geschäftsführer Andreas Rettich seine Wahl, seine Entscheidung. Das Umfeld war unruhig, die Zuschauer waren sehr, sehr genervt von St. Pauli, genervt von diesem Theater um Luhukay.
Und noch einmal, das haben wir ja auch schon thematisiert, und noch einmal, es muss die Frage gestattet sein, wie kannst du dir dieses Image erarbeiten, obgleich du es geschafft hast, Historisches in puncto Derby-Siegen einzufahren, obwohl du normalerweise weißt, wenn du nicht ganz viel falsch machst, dann bauen dir die St. Pauli-Fans aus Messing eine Statue und sagen Dankeschön auf Lebenszeit. Und trotzdem sind die St. Pauli-Fans genervt von dir und haben eigentlich keinen Bock mehr auf dich.
Ja, weil er im Prinzip ja auch keine klar erkennbare Philosophie nach außen gebracht hat. Also St. Pauli hat phasenweise mal attraktiv Fußball gespielt. Ich erinnere mich da an ein Heimspiel gegen den SV Sandhausen, das sah gut aus, aber gerade so in der Endphase der abgelaufenen Saison war gar nicht mehr erkennbar, wo wollte Luhukay hin. Es waren so viele Experimente auf verschiedenen Positionen. Es ist ja gut, wenn man Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum einbindet, aber das hat er zu viel gemacht. Und ich glaube, es war gar nicht mehr greifbar, was er einfach wollte. Er hat viele Steine umgedreht. Timo Schulz hat ja heute auch auf seiner Pressekonferenz gesagt, es ist das die große Aufgabe, die Steine jetzt wieder zusammenzusetzen. Es war auch nicht alles schlecht und er hatte auch viele Dinge mitgetragen, die Luhukay in die Wege geleitet hat. Aber ich glaube, der Vorstand und auch das Management um Andreas Bornemann war auch ein bisschen in einer Bringschuld. Sie mussten einen Trainer präsentieren, der eine hohe Akzeptanz hat, weil die Kritik wurde größer. St. Pauli hat in den letzten 5,5 Jahren 5 Trainer gehabt. Das ist normalerweise so eine Hire-and-Fire-Quote, wie man sie vom Hamburger Sportverein kennt, also vom Stadtrivalen, über den sich St. Pauli-Fans ja gerne lustig machen, vor allen Dingen nach gewonnenen Derbys lustig machen. Aber was so die Haltbarkeitsdauer eines Trainers angeht, unterscheiden sich beide Vereine nicht wirklich großartig voneinander. Und mit Timo Schulz hast du halt eine Lösung gefunden, die ja nahezu eine hundertprozentige Zustimmung mit sich bringt bei Medien, wenn man sich so die Hamburger Zeitung heute, das Abendblatt, die Morgenpost, die Bild durchgelesen hat, da gab es kaum eine kritische Stimme gegen Timo Schulz. Die Fans verehren ihn, weil er ein wirklich guter Typ war, weil er eben zu dieser Generation gehörte, die von der Regionalliga damals bis in die erste Liga durchmarschiert ist. Er hat ein hohes Standing im Umfeld. Natürlich wurden dann auch Ex-Trainer befragt, wie Holger Stanislawski und Andreas Bergmann. Die haben sich auch positiv über Timo Schulz geäußert. Und ich glaube, all das hat auch eine Rolle gespielt. Und Timo Schulz war ja schon mal ein Kandidat für den FC St. Pauli. Und Timo Schulz war ja auch der der FC St. Pauli war ja auch der Verein, der Timo Schulz eine Profitrainerkarriere eben nicht gestattet hat. Es gab ja vor ein paar Jahren eine Anfrage von Holstein Kiel. Holstein Kiel wollte, bevor Holstein Kiel André Schubert als Trainer verpflichtete, Schulz aus dem Nachwuchsbereich des FC St. Pauli holen. Ja. Und da hat der Verein sein Veto eingelegt. Vielleicht wohlwissend, den können wir nochmal gebrauchen. Wir wollen ja nicht nur gute Spieler ausbilden, sondern auch Trainertalente formen, die vielleicht eines Tages die Profimannschaft trainieren können. Und jetzt ist der Zeitpunkt da, aber ich glaube, St. Pauli wurde auch so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen. Ich finde es gut, dass sich St. Pauli so entschieden hat. All das, was ich gesagt habe, sagt natürlich nichts darüber aus, ob er jetzt erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist. Das weiß man auch gar nicht, weil man auch noch gar nicht weiß, wie die Mannschaft genau aussehen wird. Es geht dann am 1. August, glaube ich, los mit der Vorbereitung.
Bei uns leert sich das Bayreuther, aber bei St. Pauli ist volle Pulle Schulle. Vielen Dank für deine Einschätzung, lieber Michael. Und wo wir gerade bei ganz vielen Trainer- oder Trainersituationen sind im Profifußball, fand ich das ganz spannend. Und zwar ein Name, der jetzt mal wieder aufgetaucht ist. Einfach, weil ich das mal so quer gelesen habe. Und zwar bei der TSG 1899 Hoffenheim, bei deinem Lieblingsverein, bei deinem heimlichen Lieblingsverein. Ja, ja, ja. Da gibt es ja auch noch eine vakante Trainerposition. Und da ist unter anderem Sebastian Hoeneß, der Sohn von Dieter, ne, nicht von Dieter Bohlen, aber sondern von Dieter Hoeneß.
Der Meistertrainer der dritten Liga.
Genau,
Trainer
ist da im Gespräch.
FC Bayern 2.
Gerardo Seoane, das ist der Nachfolger von Adi Hütter. Ich habe den wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber der heißt Gerardo Seoane von Young Boys Bern, der Nachfolger von Adi Hütter. Und weißt du, wer da auch im Gespräch ist? Komme ich jetzt einfach mal spontan drauf. Und zwar ein Mann, den man mit einem Bier nach einem Laufen im Kopf gar nicht mehr so richtig gut aussprechen kann.
Marco Pizzaioli?
Nee, Valria Ismael.
Der ist doch bei Linz rausgeflogen.
Der ist bei Linz rausgeflogen.
Bei der LASK.
Und zwar hat er da wo einen so unfassbar krassen offensiven Fußball spielen lassen.
Der hat doch gegen die Corona-Regeln verstoßen und hat Mannschaftstraining durchgeführt, weshalb der Verein mit Punktabzügen bestraft wurde.
Genau. Der war aber vorher Tabellenführer. Also war vorher Tabellenführer. Ja. Und dann hat er gegen die Corona-Regeln verstoßen, wurde dann am Ende auch entlassen, nachdem es eben nicht so gut gelaufen ist. Aber unter anderem der. Und bei dem dachte man doch eigentlich nach seiner Station bei Hannover 96, ist die Kiste eigentlich auch schon wieder durch. Aber der
du
hat sich
nochmal. Beim VfL Wolfsburg.
Ah, nee, beim VfL Wolfsburg,
genau. In Hannover war er Spieler, da ging seine Spielerkarriere
zu Ende.
Genau, Wolfsburg, genau.
Da war er mal ganz kurz Interimstrainer in dieser Saison, als sie, glaube ich, auch 4 Trainer hatten, ne? Oder 3 auf jeden Fall.
Ja, nee, der war dann auch nicht nur Interimstrainer, sondern hat schon ein paar Monate den VfL trainiert. Ich kann aber, auch da werden ja Trainer oft ausgetauscht, der die Saison gerade nicht mehr liefern. Aber wenn du jetzt schon hier die TSG Hoffenheim zum Thema unseres Podcasts machst, da möchte ich mit dir auch gerne über den ehemaligen Tennislehrer meiner Frau reden.
Der ehemalige Tennislehrer deiner Frau oder der Tennislehrer deiner ehemaligen Frau?
Das wäre ja Stefan Nossek in der Lindenstraße. Das wäre so der klassische Tennislehrer-Klischee-Ansatz. Nee.
Der Tennislehrer, der so von hinten so bei der Führhand immer so hilft, ne? Immer so
Hilfestellung gibt, genau, wenn keiner guckt.
So Schmierlappen.
Den meine ich nicht.
Warte mal ganz kurz, noch eine Sache zu alten Tennislehrern. Die Älteren unter uns, die Jüngeren werden damit nichts mehr anfangen können, aber die Älteren unter uns wissen, dass Tennislehrer auch eigentlich immer so aussahen, dass die so einen weißen...
Cabrio-Fahrer.
Cabrio, aber was für ein Cabrio?
Den
Golf 1.
Golf 1
in weiß. In weiß. Genau. Und Pullover umgeschlagen.
Genau.
Um über die Schulter liegen.
Lindgrün.
Ja, genau.
Und eine weiße Jeans.
Ja, genau, eine weiße Jeans. Es gab immer nur die Reiter. Die Reiter und die Tennislehrer hatten eine weiße Jeans. Und hatten blonde, lange Haare.
Hast du mal Tennis gespielt?
Nie.
Ich auch nicht.
Aber ich wollte es immer. Aber es war auch so ein bisschen der Sport der gut Situierten. Und dann weißt du auch, warum. Bei mir war halt eher Bier und Fußball, ne?
Ja,
aber sonst würde ich jetzt einen Tennis-Podcast machen und der würde, wie würde der heißen? Nicht Anstoß, sondern Aufstoß.
Netzroller. Aber meine Frau hat mal Tennis gespielt und ihren ehemaligen Tennislehrer möchte ich sprechen. Wir haben gerade auch schon über ihn gesprochen.
Valeria Ismail?
Nein.
Es ist Sebastian Hoeneß?
Timo Schulz.
Ach Quatsch.
Timo Schulz, der aktuelle Trainer des FC St. Pauli, ist der ehemalige Tennislehrer meiner Frau, weil sie, wie er, aus Ostfriesland kommt, aus einem Ort, der Esens heißt, der sich an der Nordseeküste befindet. Da ist so 7 Kilometer von der Küste entfernt. Da fahren dann auch die Fähren auf die ostfriesischen Inseln, nach Langeoog beispielsweise. Ja, und da kommt
Timo Schulz
her. Da kommt Timo Schulz her, genau. Timo Schulz war der Tennislehrer meiner Frau und meine Schwiegermutter war seine Sportlehrerin. Die hat sein Fußballtalent gefördert und entdeckt.
Wirklich?
Ja, das war so.
War der früher auch mal so ein richtiger Schnösel? Hatte der auch ein Golf 1 Capri, so ein Erdbeerkörbchen?
Das weiß ich ja nicht. Ja, der hat ja nicht so lange da gespielt. Der ging dann ja irgendwann auf das Internat von Werder Bremen und da hat es dann mit der Profikarriere nicht so geklappt. Die hat eigentlich erst bei ihm so auf dem zweiten Bildungsweg stattgefunden. Der hat ja, glaube ich, mit Ende 20 seine ersten Spiele in der zweiten Liga gemacht. Genau, und stieg dann ja auch, ich habe es ja vorhin gesagt, 2010 mit St. Pauli in die erste Liga auf. Nein, aber Timo Schulz, der hat Sportunterricht gehabt unter meiner Schwiegermutter. Und ich weiß nicht, wie gut er als Tennislehrer war. Meine Frau hat ja nie Wimbledon gewonnen und auch nie bei den French Open mitgespielt und sie war auch nie in der Weltrangliste sehr hoch platziert. Sie war auch ein Kind damals. Also ja. Ich glaube, er ist als Fußballtrainer talentierter als Tennistrainer. Aber ich habe ja gesagt... Ich habe gesagt, ich will dich ja vielleicht auch noch zum Weinen bringen.
Willst du jetzt schon der einen überraschen an? Wir wollten doch noch...
Nein. Das hat auch mit dem ehemaligen Tennistrainer meiner Frau zu tun.
Ach, jetzt habe ich Angst.
Ich muss mal einen Schluck Bier nehmen, das sind jetzt wirklich Geschichten aus dem Leben.
Warte mal ganz kurz, welches Bier könnte das
aus, sein? Aus dem, ja, das ist das Dosenbier, wie man, hier stehen ja auch zwei Dosen, das war das Dosenbier. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich das jetzt erzähle, aber wir wollen auch so ein bisschen was von uns preisgeben, ne? Wir sind ja Medienprofis und je mehr man von sich preisgibt, desto besser läuft der aus so einem Podcast, habe ich mir sagen lassen.
Das wird hier so ein RTL2-Podcast, raus aus dem Leben.
Pilotprojekt, ne? Ja. Du bist hier mein Versuchsballon, okay, den ich jetzt aufsteigen lasse. Nein, Timo Schulz ist auch dafür verantwortlich, dass meine Frau und ich uns kennengelernt haben.
Ist das wirklich dein Ernst?
Ja, also schon so ein bisschen. Ich will das kurz erklären.
Du weißt schon, dass Kai Pflaume jetzt gerade wieder so ein Love-Caravan fertig macht und mit der Videokassette irgendwie losfährt, um bei Nur die Liebe zählt.
Oh, du weißt schon, ne? Bin ich hier jetzt, hast du eine Vorahnung, liebe Katrin?
Also in so einem kleinen Ort, da kennt man sich ja und ich will nicht sagen, dass sie befreundet sind, aber die sind gut bekannt so, ne? Also die kennen sich halt und Timo Schulz hat ja, wie viele andere Fußballprofis, auch immer so ein Kartenkontingent, das er in seinem Bekanntenkreis abgeben kann. Also Fußballer, ich weiß ja nicht, bei einigen Vereinen sind das irgendwie 30 Tickets, die pro Spiel irgendwie verteilen können. Und Timo Schulz hat in der Saison 2011/12 meiner Frau eine Dauerkarte gegeben von St. Pauli. Zwei Dauerkarten sogar, so Blöcke, so mit Abreißkarten, glaube ich, sodass die immer dann zum Spiel gegangen sind. Und wie du ja weißt und wie unsere Hörer, glaube ich, auch mittlerweile wissen, gehe ich da ja auch seit einigen Jahren hin, stehe meistens dann so gegengerade hinter der Trainerbank des FC St. Pauli, dritte, vierte Reihe von unten, mit Freunden, mit denen ich das schon sehr, sehr lange mache. Und meine Frau, die stand da in der Saison 2011/12 auch regelmäßig plötzlich und die war dann irgendwie, Die wurde annektiert so ein bisschen. Die war dann so immer bei uns so am Rand dabei und dann haben wir uns im Fußballstadion kennengelernt und haben uns dann auch etwas später ein bisschen besser kennengelernt. So wie man sich kennenlernt, wenn man dann irgendwann entscheidet zu heiraten. Und das haben wir eigentlich Timo Schulz zu verdanken. Weil wenn der, jetzt denkt doch mal nach, ihr die Dauerkarte nicht gegeben hätte, dann wäre die nie ins Fußballstadion gegangen.
Das ist ja sensationell. Also das ist eine wirklich sensationelle Geschichte. Also
deswegen ist er natürlich eine gute Wahl als St. Pauli-Trainer, um das nochmal aufzugreifen.
Könnte man, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass du so viele Einblicke...
Aber du hast nicht geweint, schade. Du warst auch zwischenzeitlich eben mit unserem Aufnahmegerät hier beschäftigt.
Nein, ich Ich habe nicht geweint, ich habe dir aber trotzdem zugehört. Ich wollte jetzt eigentlich noch ganz kurz das Herz von St. Pauli einspielen, denn das ist ja meine Heimat und in Hamburg, da bin ich zu Hause. Der Hafen, die Lichter etc. pp.
Hans Albers.
Aber stimmt das wirklich? Also weil die aus dem Ort kommen und die sich kennen, hat sie die Karte bekommen und ja. Ansonsten wäre sie da nie hingegangen?
Nicht so regelmäßig. Also 17 Spiele pro Saison, ich weiß nicht, ob sie alle 17 Spiele gesehen hat, das wahrscheinlich wäre sie dann... Wahrscheinlich wäre sie gar nicht an Karten rangekommen. Also St. Pauli, das ist ja das, ich will nicht sagen, das Faszinierende, aber es ist ja schon ein bisschen merkwürdig. St. Pauli steht ja selten für guten, attraktiven Fußball. St. Pauli hat, da reden wir über die erste Saison in der zweiten Liga dann wieder. Okay, in der Saison 2011, 2012 war es einigermaßen attraktiv. Unter André Schubert ist St. Pauli in dem Jahr Vierter geworden. Aber St. Pauli kann man ja manchmal auch nur so nach 4, 5 Bieren ertragen. So.
So wie diesen Podcast hier, meinst du?
Ja, wir sind beim ersten. Also ich zumindest. Du bist schon beim zweiten.
Ich bin beim zweiten.
Und das ist ja trotzdem irgendwie verwunderlich, dass das Stadion immer voll ist und dass man wirklich große Schwierigkeiten hat, an Tickets ranzukommen.
Das stimmt,
deshalb,
weil das Stadion immer ausverkauft ist.
Wäre sie vielleicht sonst gar nicht da gelandet.
So. Was für eine wirklich sehr, sehr schöne Geschichte.
Apropos volle Fußballstadien.
Warte mal ganz kurz. Eine Sache habe ich noch. Bisschen mit ein bisschen Verspätung. Nur für dich, weil du uns hast teilwerden lassen. Was denken eigentlich unsere Hörer von uns heute? Weiß man auch nicht, ne?
Die denken, gute Musik haben die da bei Anstoß.
Hier, warte mal.
Da wir ja auch Radiomoderatoren sind, musst du das jetzt so langsam ausfaden. Genau. Ich kann auch über Musik moderieren.
Warte,
leiser vielleicht.
20.26 Uhr, hier wird immer noch Anstoß. Herz von St. Pauli. Und hier gibt es gleich den Wetter- und Verkehrsservice. Nein, ihr müsst euch natürlich jetzt eigentlich so eine Situation vorstellen. Du erzählst diese Geschichte. Kai Pflaume ist mit diesem Love Caravan, mit dieser Videokassette, dann zu Timo Schulz gefahren. Timo Schulz ist dann natürlich in der großen Sendung auch später im Studio. Und die Band, die Kult Freddy Quinns oder die Kult Hans Albers oder wer das gesagt hat, Freddy Quinn war das, ne? Herz von St. Pauli.
Hans Albers.
Hans Albers, genau. Also die Hans Albers, ne, wird wahrscheinlich nicht mehr auf der Bühne stehen. Die Kultband von Hans Albers singt das Herz
von... Die Kult-Coverband.
Die Kult-Coverband von Hans Albers sitzt im Studio. Timo Schulz ist auch da, überreicht dir ein Trikot, auf dem Katrin steht, und ihr ein Trikot, auf dem Michael steht. Ja, so wird's sein.
Das wäre peinlich. Das wär schlimm.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, eine
das kriegst du nie wieder raus aus dem Internet. Das wird dir auch später noch im Altersheim aus Brot geschmiert.
Ich möchte dir noch eine Geschichte erzählen. Heute Morgen, da war ich noch gar nicht ganz wach, da hat mein bester Kumpel Daniel gesagt, er kommt endlich nach Hause.
Lag der bei dir im Schlafzimmer?
Nee, der lag nicht bei mir im Schlafzimmer. Der war schon auf der Arbeit, ich war noch nicht ganz wach. Und er hat gesagt, er kommt endlich nach Hause. Und wo wir gerade, das ist ein galanter Übergang vom FC St. Pauli in Richtung Holstein Kiel, in Richtung Werder Bremen.
Finn Bartels. Ist das jetzt fix, dass er nach Kiel zurückkehrt?
Nee, aber das hat heute der Kicker groß berichtet.
Dass dann stimmt das ja.
Wenn der Kicker das
berichtet. Nein, das meine ich jetzt gar nicht mit ironischem Unterton. Nee. Der Kicker ist sehr seriös. Ich schätze die
Kicker-Kollegen. Aber es deutet natürlich auch sehr vieles darauf hin. Und zwar zum einen weiß man, dass Finn Bartels damals schon, als er aus Kiel wegging, über Hansa Rostock, St. Pauli, Werder Bremen, dass der damals schon auch Wohnungen oder Häuser oder ein Haus, ein Grundstück in seiner alten Heimat, dort wo wir, jetzt erzähle ich die alte Geschichte nochmal wieder, zusammen Fußball gespielt haben.
Er hat gespielt, du hast auf der Bank gesessen. Hört mal nach, letzte Folge, als wir Jan-Philipp Kaller hier am Telefon hatten, da hat Fabian die Geschichte auch erzählt und da hat Jan-Philipp Kaller...
Ich habe die schon 50 Mal erzählt.
In seiner All-Star-Elf, bestehend aus ehemaligen oder auch noch aktiven St. Paulianern, Finn Bartels im Mittelfeld aufgestellt.
Ja, hat er ja auch damals. Damals war er ja natürlich noch schneller. Er ist immer noch schnell. Inzwischen 33 Jahre alt.
Grau und schnell.
Inzwischen grau und alt wie meine Geschichten, die ich erzähle. Und da hieß es auf jeden Fall ablösefrei, möglicherweise ja ein Kandidat für Holstein Kiel. Da gibt es noch eine ganz witzige Geschichte. Und zwar, als er damals noch bei Holstein Kiel spielte und Holstein Kiel gegen den FC St. Pauli gespielt hat, das muss noch in der dritten Liga gewesen sein, als St. Pauli in der dritten Liga gespielt hat.
Ja. Die damals noch Regionalliga Nord hieß.
Genau.
Aber ja, kann sein.
Am Millerntor.
Wird so gewesen sein.
Da gab es ein großes Banner und auf diesem Banner stand aus der Holstein-Ecke Bartels, einer von uns. Und da stand deshalb Bartels, einer von uns drauf, weil die Kieler Ultras, die Fangruppierung da, sich mit ihm solidarisiert hat, weil der junge Finn Bartels damals, der muss so 19, 20, 21 gewesen sein, bekannt dafür war, dass er im Kieler Nachtleben gerne mal sein Unwesen trieb.
Im Tucholsky? Oder wo macht man?
Unter anderem im Tucholsky.
Oder
in der Bergstraße.
Nee, warte mal, wie hieß das?
Doch.
Diese Großraumdisse da, wie heißt die noch?
Nicht Atrium, oder?
Nee.
Max?
Ja, Max, genau, Max.
Oder im Max.
Ich habe ja auch mal in Kiel gewohnt, da habe ich damals auch Holstein-Kiel-Spieler getroffen, im Max.
Dennis Tornieport.
Der war auch mal bei seinem Paul. Nee, aber das war vor der Zeit von Finn Bartels.
Auf jeden Fall hat er da irgendwie sein Unwesen getrieben.
Das war noch die Zeit, wo Finn Bartels nicht im Max war, sondern wo er mit dem Löffel in den Smacks war.
Genau so war das. Und da muss man wirklich sagen, und irgendwann hat er dann ziemlich schnell geheiratet und dann wurde er auch ruhiger und dann wurde er Familienvater und so. Aber damals trieb er so sein Unwesen. Das kam irgendwie raus. Er wurde aus dem Kader gestrichen, sprich suspendiert. Und die Fans haben ihn natürlich dafür gefeiert, weil er einer von den Fans war. Er war der Spieler aus der Kurve.
Weißt du, was sein Vorname auf Französisch heißt?
Ende.
Ja, aber wir kommen noch nicht zum Ende.
Finn.
Le Fin. Ich möchte mit dir noch über die 22.012 Zuschauer sprechen, die demnächst bei Heimspielen des 1. FC Union Berlin an der Alten Försterei wieder dabei sein dürfen. Das ist ja der Wunsch des kecken Clubs aus Köpenick. Ja. Wie finden wir das?
Ich finde das gut. Also ich finde es gut. Es gab jetzt ja...
Findest aber auch Kornern in Hamburg mit 250 Leuten gut, ne?
Ich finde auch Korn in Hamburg gut.
Kornern. Rumlungern. Chillen.
Nee, das finde ich nicht gut. Ich finde es dann gut, wenn es ein Konzept gibt, wenn es ein System gibt und wenn alle bereit sind, sich dann daran zu halten. Und zwar deshalb, weil ich einen... Und das meine ich jetzt, das klingt so blöd, aber ich finde es immer toll, wenn man Lösungen kreiert, wenn man nicht sagt, wir stehen vor einem Problem und sagen, oh, wir verschränken jetzt die Hände gerade vor der Brust und das ist jetzt aber doof und weil es doof ist, bist du schuld und deswegen ist blöd, sondern dass man sagt, okay, wir haben jetzt eine missliche Situation, wie können wir aus dieser misslichen Situation kommen und wie können wir gemeinschaftlich eine Lösung uns erarbeiten und ich sehe darin vor allen Dingen diesen Ansatz, dass es eben eine Lösung gibt und deswegen finde ich das erst einmal gut. Wenn es jetzt am Ende so läuft, wie bei Paris Saint-Germain gegen Schieß mich tot.
So ein Freundschaftsspiel, ne? Ja. Vor 5000 Zuschauern.
Wo dann alle irgendwie holter die Polter drunter und drüber und das irgendwie die Abstandsregeln ungefähr genauso sind wie früher, wenn Kinder in eine Hüpfburg geklettert sind, dann finde ich es wiederum nicht so gut, obwohl sich alle vielleicht vorher die Schuhe ausgezogen haben, wenn man das in Hüpfburg so machen musste. Aber wenn das funktioniert und wenn das eben ein Ansatz ist, dann auf jeden Fall, weil ich meine ganz im Ernst, wir nicht nur wir als Reporter lechzen doch danach, sondern auch die Leute lechzen doch mal wieder danach, ins Stadion zu gehen und auch die Sportlerinnen und Sportler lechzen doch danach, dass man endlich mal wieder eine gewisse stimmungsvolle Atmosphäre schafft.
Spricht es und stößt Aerosole aus. Er hat gerade auf unser Mischpult gespuckt.
Soll ich dir auch noch einen Aerosol-Spritz machen?
Ich würde noch eins nehmen, ja. Aber ich möchte dazu auch noch was sagen. Ich weiß nicht, es ist auch schwierig. Wir zeichnen jetzt, welches Datum ist heute? 13.07., 13. Juli.
Ah, nee, schon wieder Montag, der 13.
Am 18. September soll es losgehen. Es kann in dieser dynamischen Corona-Zeit bis dahin viel Positives passieren, es kann aber auch viel Negatives passieren. Es ist wirklich schwierig, Prognosen abzugeben. Ich fände es auch gut, wenn mit Beginn der neuen Saison wieder Fußballspiele mit Publikum stattfinden würden. Mhm. Das finde ich toll. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, am kommenden Wochenende die Saison beginnen würde, hätte ich, glaube ich, große Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, wie da so eine, wie Corona-Tests, sie wollen ja alle diese 22.012, die in das Stadion passen, testen. Das dauert doch ewig. Wie lange dauert das denn? Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich finde, die Motivation des Vereins finde ich total verständlich, nachvollziehbar. Die Stimmung da ist gut. Union Berlin ist mit seinem kleinen Stadion sicherlich auch mit Unterstützung der Zuschauer für ein paar mehr Punkte gut. Sie brauchen den Support, sie brauchen die Unterstützung ihrer Fans da in Berlin-Köpenick. Aber ich glaube, es ist ein frecher Vorstoß des Vereins, der ja anders sein will, der querdenken will, der anecken will. Und sie sind jetzt halt die Ersten, die mal so ein bisschen ins Wespennest gestochen haben, die DFL mal so ein bisschen locken wollen. So, das haben sie, glaube ich, mal versucht. Mal gucken, was so passiert.
Obwohl Leipzig natürlich auch, ne? Leipzig plant das ja auch.
Ja, das war die Gesundheitsministerin. Die hat ja auch geplant, Petra Köpping heißt die, glaube ich, von der SPD, die hat ja auch geplant, dass die Zuschauer dann aber bitteschön sich zurückhalten sollten. Die dürfen die Mannschaften da nicht anfeuern. Nee. Das geht dann nicht, weil dann ja Aerosole ausgestoßen
werden
können.
Das geht nicht.
Das ist ja komplett weltfremd. Also der hätte man vielleicht mal zumindest ein paar Videos von früher zeigen sollen oder ein paar Videos, Quatsch, aber der hätte man vielleicht mal ein paar Fußballspiele zeigen sollen, wie es da in Wirklichkeit aussieht. Aber ist das realistisch, was Union Berlin plant? Lass mich kurz überlegen.
Nicht wirklich, oder?
Nein, es ist nicht realistisch. Nee. Und das ist ja das alte Kindergartenproblem. Wenn einer darf, dann wollen sie alle. Tja. Und ich glaube, die DFL arbeitet wirklich gerade händeringend an einem Konzept, das irgendwie so ein paar Zuschauer zulassen würde. Und wir leben ja im Föderalismus und das, was in Berlin gilt, die Berliner sind ja in Sachen Corona auch sehr freizügig, sehr tolerant. Das mag ja in Nordrhein-Westfalen überhaupt nicht funktionieren.
Und in Bayern
oder in Hamburg
nicht.
Oder in Bremen oder in Bayern. Ich bin sehr gespannt, wie es dann in etwas mehr als 2 Monaten aussehen wird, wenn es wieder losgeht mit Bundesligaspielen. Ich kann es mir gerade überhaupt nicht vorstellen. Ich kann den Vorstoß verstehen, aber ich halte ihn Stand jetzt für nicht umsetzbar.
Du hast gerade eben Henne gesagt, ganz kurz. Henne, und zwar Henne Hendrik Weidand.
Habe ich das gesagt?
Ja, ganz kurz.
Habe ich mich versprochen.
Hast du dich versprochen? Aber
ja, hat seinen Vertrag verlängert.
Hat seinen Vertrag verlängert
bei Hannover 96. Um 3 Jahre.
Ja. Wer mir zu Hendrik Weidand einen passenden Spitznamen außer Henne noch nennen könnte, der bekommt die Hannover 96-Maske, die wir immer noch hier liegen haben. Wir werden diese Maske nicht los. Sie
werden
zum Laden.
Du bist der Beauftragte hier für Tombolas und Glücksspiel und
so weiter. Ich muss übrigens sagen,
du hast noch keine Verlosung hier.
Ich bin übrigens richtig enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht. Ich bin nicht nur enttäuscht, weil Hertha BSC nicht mehr der Big City Club ist, sondern Gönchester City ist der neue Big City Club um Pep Guardiola und Kevin De Bruyne, der Mann, der
deshalb. Ilkay Gündoğan nicht zu vergessen.
Ja, und Peter Schmeichel Junior im Tor. Der spielt ja gar nicht mehr, oder? Nee, spielt er gar nicht. Aber was ich eigentlich nur sagen wollte, ich bin ja quasi hier auch der Postmaster, ne? Also im Sinne von, ich bringe die Sachen zur Post. Wenn ihr hier. Wenn ihr Bierdeckel haben wollt, hier, tock, 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 oder wenn ihr Aufkleber haben wollt, dann packe ich die in einen Briefumschlag, dann frankiere ich die, dann bringe ich die zur Post, dann kommt da ein Stempel rauf, dann mit den neuen Postleitzahlen muss ich mich auch erst nochmal zurechtfinden, wo ihr überall herkommt und wo die überall hin sollen. Ich mache das alles. Und
manchmal fährst du auch persönlich die Briefe vorbei, ne?
Es gibt kein.
Also im norddeutschen Raum sparst du auch gerne das Porto und fährst persönlich vorbei.
Mit meinem Fahrrad. Wie früher, wie ich den Gemeindebrief ausgetragen habe. In Molfsee habe ich übrigens wirklich gemacht. Habe ich den Gemeindebrief ausgetragen. Nicht so wie du, dass du den Express oder so.
Moment, immer. Ich habe Zeitung ausgetragen.
Aber du hast
das
die bestimmt
war ein Schweinejob.
Aber du hast die bestimmt immer hinter die Bushaltestelle
das
gekippt.
Das war ein Schweine. Ja, ich
kennst du das?
Manchmal habe ich den Altpapiercontainer voll gemacht. Das stimmt, das stimmt.
Hast du wirklich?
Aber ich hatte auch Angst.
Ich habe den Gemeindebrief immer
da waren Hunde.
Da gab es 10 Pfennig pro Gemeindebrief.
Da waren Hunde.
Das war Gemeindebrief.
Beim Zeitung austragen gab es Hunde, die hättest du in jeden Horrorfilm reinschneiden können, die so im Zwinger waren. Und eine Leine, die hörte kurz vorm Briefkasten auf.
Ja.
Ist doch klar, dass ich da keine Zeitung reinstecken will. Da hat man als 15-, 16-jähriger Junge doch Angst vor diesen Viechern.
Und da hatte ich so viel Angst, dass ich vor lauter Angst die ganzen anderen Zeitungen in Altpapiercontainer.
Ja, weißt du, was das Fiese war? Ja. Wenn dann der Vertrieb dieser Zeitung, es war eine Zeitung, die einmal in der Woche erschien, immer Mittwochs, das Elbe-Stader Wochenblatt, das war so eine Anzeigenzeitung.
Ja.
Wenn die dann anriefen, Familie aus der Straße hat jetzt schon seit 2 Wochen keine Zeitung bekommen, was ist da los?
Da gab's Ärger,
lieber Michael.
Ne?
Ja, kann ich mir auch nicht erklären.
Nee.
Und man musste auch immer noch die Werbebroschüren, bevor man die Zeitung verteilt hat, einsortieren.
Reinpacken, ne?
Die habe ich auch gerne weggeschmissen.
Du sagst einsortieren, ich sag reinpacken.
Reinpacken.
Dann hat das, mal reinpacken.
Dann hat das, weil meine Mutter nicht wollte, dass ich Ärger bekomme, dann hat die das gemacht. Das war so, ich kam dann irgendwie um 13.30 Uhr oder so aus der Schule oder um kurz vor 14 Uhr, musste dann Mittagessen Zeitung austragen und ich hatte da keinen Bock, dann da noch die ganzen Sachen rein zu friemeln. Und dann hat meine Mutter das manchmal gemacht. Ich habe gesagt, Mama, das musst du nicht machen, ich kann das auch wegschmeißen. Aber hat sie dann trotzdem gemacht.
Was ich nur sagen wollte, ich habe das alles zur Post gebracht und wisst ihr was, in den letzten Wochen und Monaten gab es hin und wieder nochmal ein Dankeschön, ein Zeichen, dass das angekommen ist. Man hat uns in Stories verlinkt, man hat gesagt, so guck mal hier.
Jetzt nichts mehr, ne?
Gar nichts. Die Leute, die sind satt.
Das ist der Raffzahn der Gesellschaft, der da draußen wuchert, der immer länger wird.
Die denken, das geht jetzt immer so das weiter. Die haben sie verwöhnt.
Selbstverständlich.
Die haben sie zu sehr verwöhnt.
Ein Ding der Selbstverständlichkeit. Und übrigens, was
die wissen auch, das gar nicht mehr zu schätzen.
Nee. Und wir haben
so eine Hannover 96 Gesichtsmaske, mal ganz im Ernst.
Ja, die kostet 4,96.
Wenn ich in Hamburg, also wenn ich in Hannover wohnen würde.
Ja.
Vielleicht, aber ich würde sie tragen.
Ja. Und wir haben uns überlegt, vor dieser Folge, wie kriegen wir hier überhaupt eine Stunde voll und jetzt reden wir so einen Stuss.
Pass auf, es gibt ja, um die Stunde voll zu kriegen, noch unsere beliebte Rubrik, der eine überrascht den anderen.
Und die EM, wir wollen auch über die EM sprechen.
Ja, die findet doch gar nicht statt.
Nee, aber die wäre gestern zu Ende gegangen und da möchte ich dich nochmal ganz im Ernst fragen, wer wäre denn deiner Meinung nach Europameister geworden? Ihr sagt nicht Frankreich.
Frankreich.
Wirklich?
Mhm.
Ich glaube, es wäre ein Überraschungseuropameister geworden, so wie damals Otto Rehhagel. Mit den Griechen.
Das war schlimm. Das war ein schlimmer Fußball.
Warst du auch noch nicht Länderspielreporter, ne? Nee. 2004?
Nee. Da war ich noch.
Was ist jetzt los? Jetzt hätte sich die Hände vor's gesehen.
Da habe ich aber auch schon beim NDR gearbeitet und zwar in Mecklenburg-Vorpommern. Und da gibt es das Nordmagazin. Ich
kenne das.
Das kennst du genau. Also,
das ist so 1930.
Der NDR schaltet ja sein Programm zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr, sein Fernsehprogramm auseinander. Dann läuft in Hamburg das Hamburg-Journal.
In Schleswig-Holstein das Schleswig-Holstein-Magazin.
In Niedersachsen, hallo Niedersachsen. Und in Mecklenburg-Vorpommern das Nordmagazin. Und ich hatte die pfiffige Idee beim Finale. Zu einem Griechen zu gehen und so eine Stimmungsreportage zu machen. Eine extra Kamera hatten wir auf den
Uso-Glas.
Auf den griechischen Wirt, der hat das Spiel, der hat gar nicht mehr gearbeitet, der war so angespannt, der sprang immer auf, hat im Prinzip, das war ein guter Mann, das war genau der richtige Mann, den wir für den Film brauchen. Der hat jede Szene mitkommentiert, Griechenland hat ja 1-0 gewonnen gegen Portugal, natürlich ist er bei dem Tor total ausgeflippt, aber am Ende hast du gesehen, wenn er aufgestanden war, der Schritt war nass.
Nein. Nein. Hat er sich in die Hosen gemacht?
Ich glaube ja.
Nein.
Der hat sich vor lauter Aufregung eingepischert. Und das war natürlich dann auch zu sehen, weil die Kamera war so auf ihn gerichtet, dass er immer so in der Totalen war. Gut, egal.
Gibt es den noch in der Mediathek, den Film?
Damals gab es doch keine Mediathek. Weiß ich nicht.
Okay. Aber eine tolle EM-Geschichte.
Du wolltest doch, das ist...
Die nasse Kulthose, schreibt die Bild-Zeitung. Mike Brodersen, der hier unterm Fenster sitzt.
Wir sind ja vorher dann auch immer, bevor wir uns hier zur Aufzeichnung treffen, in unserem kleinen WhatsApp-Chat mit einer Themenauswahl beschäftigt. Und
die war nicht dabei.
Fabian schrieb, EM-Geschichten. Lass uns über Union reden, über Martin Harnik, machen wir vielleicht auch noch. Und über EM-Geschichten, EM-Anekdoten. Reicht das jetzt schon oder soll da noch eine kommen?
Ich kann erzählen, meine EM-Anekdoten reichen noch nicht so weit zurück, weil ich zum ersten Mal, was jetzt fußballerische Großereignisse angeht, 2016 mit dabei war bei der EM in Frankreich.
Moment, ich war damals in Schwerin. Die EM 2004 hat ja nicht in Mecklenburg-Vorpommern stattgefunden, sondern in Portugal.
Nein, aber du warst ja schon dann Länderspielreporter, damit will ich sagen.
Nee, war
du
ich
bist
noch
ja,
nicht.
Nein, aber du warst...
Ich war beim Griechen.
Nein, ich war
mit
noch
einer
nicht,
Fernsehkamera.
Ich war noch nicht fertig. Ich wollte sagen, du warst dann ja Länderspielreporter, aber ab 2010. Also deine Erfahrungen gehen ein bisschen weiter zurück.
Ja, okay.
Und meine ersten Schritte als, wenn du so willst, Großereignis, Reporter, Beitragsersteller, Autor, wie man uns nennt, also Teil des Sportgroßereignisses.
Frankreich 2016.
War 2016. Und da fand ich das ganz geil. Da bin ich damals mit unserem Kollegen Thorsten Iffland zusammen aus Hamburg nach Paris geflogen. Und wer war mit am Flughafen, mit am Gate? Das war Alexander Bommes. Kennen wir natürlich. Und Alexander Bommes ist nett.
Ja.
Alexander Bommes ist ein netter Typ. Kommt auch aus Kiel. Ich kenne ihn auch noch so ein bisschen von früher, ist natürlich ein bisschen älter. Ich bin ja auch in Kiel aufgewachsen. Und dann haben wir gesagt, so komm. Und das war so eine witzig peinliche Situation fast für alle Beteiligten. Und zwar sind wir dann da, wir haben ihn dann getroffen. Ach ja, Mensch, ihr ja auch hier. Und dann haben wir so ein bisschen geklönt und so ein bisschen geschnackt. Und dann haben wir gesagt, so, ja, und geht jetzt ja los. Ja, und was ist Alexander Bommes noch? Er ist nicht nur nett. Er ist auch, muss man ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es für ihn auch selbstverständlich, für euch da draußen vielleicht nicht, er ist auch nahbar. Du kannst dich einfach neben ihn setzen, kannst mit ihm über alles reden. So, und dann haben wir gesagt, so alles klar, und wir beiden Rookies, wie man uns damals nannte, Thorsten und ich, gingen dann in den Flieger. Und dann sind wir zusammen mit Alex Bommes rein und dann haben wir irgendwie noch so ein Foto für Facebook gemacht und haben gesagt, so ja, liebe Grüße, wir bringen den Titel mit. so sinngemäß. Und das ist
natürlich Kumpeljournalismus, ne? Wir bringen den Titel mit. Wir.
Ja, du weißt, was ich meine. Wir fahren jetzt rüber und holen uns das Ding. Und möglicherweise hat die Deutsche.
An dieser Stelle werden unsere Hörer enttäuscht, ja. Das Abo für diesen Podcast kündigen. Sie dachten immer, du wärst ein Journalist. Ja. Aber
die deutsche ich wollte damit sagen, wir berichten darüber, wenn die deutsche Nationalmannschaft den Titel holt.
Ja.
Ich will es gar nicht weiter ausführen. Aber dann trennte sich Spreu vom Weizen. Und dann meinten wir so, ja, wo sitzt du denn? Und schmallippig sagte Alexander Bommes.
Ich flieg das Ding.
Nee, ja, so sinngemäß. So, ich glaube, ich sitze hier in Reihe 2. Und dann guckten wir auf unsere Karten. Ach, wir sitzen in Reihe 27 und 28. Will heißen, er saß natürlich vorne in der ersten Klasse. Aber, und das war total sympathisch, das war ihm total unangenehm. Und dann sind wir nämlich am Ende des Fluges in Paris wieder ausgestiegen. Wir wollten dann alle gemeinsam zum Teamhotel fahren.
Er war früher in Paris als ihr.
Er stand schon draußen und hat den Vogel reingewunken. Nee, das nicht. Aber dann sind wir ausgestiegen. Und bei uns war das damals so, da hat man zu uns gesagt, so ja, also ihr könnt euch dann irgendwie, wenn ihr wollt, vielleicht ein Taxi teilen, aber wäre auch cool, wenn ihr öffentlich-rechtliche, hätte ich fast gesagt, Verkehrsmittel nehmt. Macht das mal so, dass ihr vielleicht mit Bussen und Bahn anreist und zu dem und dem Hotel. Wir waren relativ nah am Parc de Princes, wenn du dich erinnerst.
Ich weiß.
Stationiert.
Da habe ich dann auch ab und zu mal übernachtet. Da hatten wir auch einen schönen Abend mal und am nächsten Morgen ging es uns nicht ganz so gut und wir waren trotzdem joggen.
Joggen.
Am Tennis.
Stimmt, das war direkt
Roland-Garros vorbei.
Roland-Garros und dahinter war noch so eine Reitanlage, so ein bisschen wie Hamburg-Horn, nur Hamburg-Horn hieß das, also ohne H gesprochen in Paris.
Und ich glaube, einer von uns hat sich danach dann auch noch übergeben.
Ich nicht. Vielleicht war das Philipp Nagel. Aber was ich nur sagen möchte ist, und dann standen wir da, sind aus dem Flughafen rausgekommen. Und dann haben wir gesagt so, ja Mensch Alex, du sag mal, fährst du denn auch, du fährst ja wahrscheinlich auch mit ins Teamhotel und wollen wir uns nicht ein Taxi sonst zu dritt teilen? Und dann sagte er so auch so wieder so schmallippig, nee, ich werde abgeholt. Und dann fährst du, können wir denn eventuell mitfahren? Ja, könnt ihr theoretisch machen, gar kein Problem. Ach, in dem Hotel wohne ich auch nicht. Ich wohne in einem anderen Hotel. Und da habe ich gemerkt, okay, zwischen Rookie und Alexander Bommes gibt es noch einen kleinen Unterschied. Das war meine EM-Geschichte. Du hast aber ein unfassbar tolles EM-Spiel auch als Reporter erlebt. Und zwar war das nicht Deutschland gegen Italien, oder?
Elfmeterschießen. Ja. 18 Elfmeter. Jonas Hector hat den entscheidenden für Deutschland verwandelt. Das war ein...
Wer auch sonst.
Ein Hector. Das entscheidende Tor war ein Hector. Ah, besser wird's nicht. Ich glaube, unsere Fans warten schon.
Ich glaube, unsere Fans hauen mit ihren Abspielgeräten sich die ganze Zeit auf den Kopf und denken so, was ist mit den beiden los und warum trinken die Bier?
Nachdem ich dich schon nicht zu Tränen rühren konnte, will ich dich wenigstens überraschen. Mit der Rubrik, okay. Der eine überrascht den anderen, die hier mit eingeläutet wird. Fabian weiß nicht, was ich mit ihm vorhabe und ich weiß nicht, was er sich für mich ausgedacht hat. Ich muss ja dazu sagen, ich fange einfach mal an. Normalerweise besprechen wir es ja. Ich fange einfach mal an. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich muss an mein Handy gehen. Am vergangenen Samstag lief ja dieses Relegationsspiel, das letzte Spiel der mittlerweile, muss man sagen, abgelaufenen Saison. FC Ingolstadt gegen den 1. FC Nürnberg. Was für ein Drama.
Was für ein Wahnsinn, oder?
Ich wollte da reinseppen, habe den Fernseher angemacht und dann war der Fernseher... das lief nicht im ersten, aber das erste war das erste Programm, was ich gesehen habe. Und dann war da gerade eine Fußballfrage, das Quizduell lief. Nicht mit Alexander Bommes, der macht ja auch viele Quizsendungen, sondern mit Jörg Pilawa. Und mittlerweile mache ich das so, ich übernehme einfach die Fragen, die die stellen.
Fällt gar nicht auf, ne?
Da war gerade eine Fußballfrage und ich habe das abfotografiert, weil ich dachte, das ist ja eine spannende Frage, ob er das wohl weiß. Ich stelle dir die Frage... Im Quizduell am Samstag lief sie, gebe dir 4 Antwortmöglichkeiten vor und du sollst mir die richtige Antwort nennen. Die Frage lautet, bist du bereit?
Ja, klar.
Die Spielvereinigung Greuther Fürth ist in der Geschichte der ersten Fußball-Bundesliga der einzige Verein, der nie A. ein Heimspiel gewann, B. gegen den FC Bayern verlor, C. eine rote Karte bekam oder D. den Cheftrainer wechselte.
Der nie, hast du gesagt, ne?
Mhm.
Also, die haben mal zu Hause gewonnen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die haben gegen den FC Bayern auch verloren. War nicht Henry Kissinger so ein großer Greuther Fürth-Fan?
Ja, stimmt.
Ja, ne?
Aber das wird hier gar nicht abgefragt.
Wird gar nicht abgefragt. Ich glaube auch, dass der ehemalige HSV-Spieler doch irgendwie damals auch da spielte, ne? Wie hieß der denn nochmal, dieser Innenverteidiger?
Lasse Sobig.
Wurde auch nicht nachgefragt.
Nein, das ist aber eher, der war mal beim HSV.
Felix Klaus hat da auch gespielt.
Der ist ja eher so ein ehemaliger St. Pauli-Spieler. Felix Klaus ging von da dann zu Hannover 96.
Ich glaube ja, ne?
Ja.
Ich glaube, also es muss ja eigentlich die rote Karte. Was war das letzte?
Den Cheftrainer wechselte.
Ich glaube, die hatten damals Mike Büskens als Trainer in der ersten Liga. Aber die haben, glaube ich, auch noch, hatten die nicht auch noch Frank Kramer?
Mhm. Oh, jetzt sage ich das schon.
Rote Karte.
Falsch.
Haben die nicht gegen Bayern verloren?
Ein Heimspiel gewonnen.
Haben die kein Heimspiel gewonnen?
Fürth, das ist die Saison 2012-13 gewesen, ja, glaube ich. Die haben zu Hause nichts gewonnen.
Nicht ein Heimspiel?
Die sind so ähnlich wie Werder in der vergangenen Saison. Werder hat ja ein Heimspiel gewonnen. Ja,
krass.
Das war das, genau. So, danke Jörg Pilawa, danke an deine Redaktion. Jetzt kommst du. Jetzt überrasch mich doch mal.
Jetzt komme ich. Die Überraschung ist, ich habe für dich heute mal nichts vorbereitet. Nein, das ist natürlich nicht wahr. Wir suchen einen deutschen Nationalspieler, der 3 Tore geschossen hat. Stimmt nicht, ich muss mich korrigieren. Der 3 Länderspiele gemacht hat.
Okay, jetzt wird es schon schwieriger.
Das ist nochmal was ganz anderes. Wir suchen einen Spieler, der im Juniorenbereich unter anderem für den VfL Rheinbach spielte.
Am Rhein wahrscheinlich.
Er wurde geboren am 9. Oktober 1985, allerdings, und das ist vielleicht schon ein kleiner Tipp, nicht in Deutschland. Er spielte unter anderem für Bayer Leverkusen und den FC Augsburg.
Ich glaube, ich weiß es.
Er spielte im Anschluss auch noch für den VfL Bochum und Jahn Regensburg.
Ah, nee, jetzt weiß ich es doch nicht mehr.
Bevor er zu Bayer Leverkusen ging.
Ich muss mir Notizen machen. Leverkusen, Bochum.
Aber in der Reihenfolge ist es nicht.
Nee.
Er spielte in der Reihenfolge für Leverkusen, Augsburg, Bochum, Jahn Regensburg. Aber bevor er zu Bayer Leverkusen ging, spielte er beim 1. FC Köln. Er machte seine Länderspiele für Deutschland vor der WM im eigenen Land.
Stefan Reinartz?
2005.
Stefan Reinartz? Nein, ne?
Stefan Reinartz ist es nicht. Jetzt kommen wir zurück zu seinem Geburtsort. Er wurde geboren am 9. Oktober 1985 in Polen.
Ja, Lukas Sienkiewicz.
Und die Antwort ist richtig.
Ja, stimmt. Lukas Sienkiewicz. Stefan Reinartz in Polen, auch wie bekloppt von mir. Polen, ja.
Ja, aber das habe ich jetzt am Ende erst gesagt.
Ja, nee, das hast du vorher auch schon gesagt, dass er nicht in Deutschland geboren wurde.
Das stimmt.
Ja, aber Polen hast du gerade am Ende erst gesagt. Genau, Lukas Sienkiewicz.
Und inzwischen, und so viel sei gesagt, denn ihr sollt ja natürlich auch noch ein bisschen was mitnehmen, wenn ihr diesen Podcast bis zum Ende hört und nicht erst ausmacht, wenn ihr nachts um 3 aufwacht und denkt, scheiße, dieser Podcast läuft ja noch. Und zwar spielt ihr inzwischen für den SV Löwenich Widdersdorf 1986.
Er ist also noch aktiv.
Ist noch aktiv. Hat 3 Spiele für die gemacht.
Ey.
Ja.
Gut.
Gut, ne?
Ja, schön.
1986-27 heißen die. Tja, gibt's gar nicht, oder?
Das war doch jetzt wieder so ein schönes Mitmach-Quiz für die lieben Hörerinnen und Hörer an den Endgeräten. Jetzt sagen wir noch, dass sie auch unseren Instagram-Account verfolgen sollen, uns folgen sollen.
Ja.
Dass sie auch aktuelle Entwicklungen und Neuigkeiten auf Twitter finden. Da finden sie uns nämlich auch.
Ja.
Dass sie uns gerne bewerten dürfen bei Apple Podcasts.
Gerne auch mal was schreiben.
Sternchen verteilen. Gerne was schreiben, genau.
Text.
Genau.
Und wenn nicht, wenn ihr das nicht macht, kann ich euch eins sagen. Und jetzt habe ich das letzte Thema nämlich auch gleich noch in einem Satz mit abgehakt. Wenn ihr das nicht macht, dann reagieren wir genauso beleidigt, als hätten wir ein Angebot vom VfB Lübeck. Wie Martin Harnik.
Dann machen wir eine Schweigefolge. Ja. 45 Minuten, einfach mal schweigen.
Ja.
Nur so die Hintergrundgeräusche. Wenn Fabian absaugt, wenn es hier poltert, wenn so eine Bierflasche auf den Tisch geknallt wird.
Dann bin ich richtig
sauer. Wenn draußen die Feuerwehr vorbeiführt. Oder so ein kleiner Dampfer.
Ja. Hier in diesem Nobel-Stadtteil, wo Mike Brodersen nur lauert, dass wir endlich rauskommen.
Ich fahre da gleich wieder vorbei mit dem Fahrrad. Wenn er noch da sitzt.
Mit hochrotem Kopf.
Dann müssen wir das auch reinschneiden. Ne? Ja. Die Information, die muss da noch irgendwie hinzugefügt werden.
Haben wir noch was? Wir können euch eine Sache verraten, die wird euch aber möglicherweise nicht überraschen. Wir werden in der kommenden Woche wahrscheinlich wiederkommen.
Und da haben wir auch jemanden zu Gast.
Stimmt, vielleicht. Wir haben schon einen Gast für kommende Woche.
Genau.
Wir können euch schon mal sagen,
Der Gast konnte heute nicht spontan. Nee. Und deswegen haben wir uns auf nächste Woche vertagt.
Ja.
Und es geht um Fußball.
Ja.
Wir pissen der DFL an.
Schön.
So,
damit, ich drücke jetzt auf Ende.
Auf geht's.
Ich wünsche euch, wisst ihr was da draußen? Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Wisst ihr was? Macht's gut, ja? Macht's gut.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.